Podcast. Fritz. Holger Klein.
Blue Moon. Schönen guten Abend. Auch heute vertrete ich wieder den Kollegen mich mehr. Das heißt nicht, dass wir nicht über Musik reden. Wir reden über Musik, aber nicht unbedingt über neue Musik, wie es der liebe Stefan immer macht, sondern bei mir geht's eher um alte Musik. Ja, also dem Alter angemessen reden wir über alte Musik. Heute habe ich mir gedacht, würde ich euch ganz gerne mal befragen und hoffe natürlich auf zahlreiche spannende, interessante, lustige, traurige, wie auch immer geartete Geschichten. Hauptsache es sind Geschichten, und zwar Geschichten zur ersten Platte oder zum ersten Album eures Lebens. Ja, wenn ihr so zurückdenkt, also wenn ihr irgendwie ein bisschen Musik mögt, also nur ein bisschen, dann fällt euch sicher ein, was das erste Album war, das ihr euch in eurem Leben gekauft habt und warum ihr euch dieses Album gekauft habt. Also was ist die Geschichte zum ersten Album in eurem Leben und was ist natürlich dieses erste Album in eurem Leben? Ruft hier durch unter 0331 70 97 110. Sagt dem Einbeinigen, um was für eine Band es sich handelt, welches Album es war. Vielleicht sind wir in der Lage hier in unserem Musikarchiv, notfalls gucke ich hier auf YouTube nach, irgendwie kriegen wir das hin, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Lied von eurem ersten Album spielen. Ja? Mag sein, dass das ein Datenträger war. Heutzutage kauft man Alben ja fast ausschließlich als Datenträger. Mag sein, dass es eine CD war. In den letzten 20 Jahren haben wir uns Alben ja eher auf CD gekauft. Vor allen Dingen das erste Album, was wir uns gekauft haben. Also ich glaube kaum, dass im CD-Zeitalter noch jemand hingegangen ist und gesagt hat, ich kaufe mir jetzt ein Vinyl als erstes Album. Und zu meiner Zeit hat man es noch mit LPs gemacht. Also mein erstes Album, das erste Album meines Lebens war eine LP. Und um euch ein bisschen die Scheu zu nehmen, intime Geschichten zu erzählen, erzähle ich natürlich auch die intime Geschichte zum ersten Album meines Lebens, nachdem wir reingehört haben in das erste Album meines Lebens. Das erste Album meines Lebens ist von der Gruppe Queen, heißt Jazz. Oh, you're gonna take me home tonight. Und die Geschichte gibt's gleich. Oh. Seitdem finde ich Queen ganz geil. Interessanterweise aber auch nur die Sachen so vor Radio Gaga, also die alten Alben, die es da so gab von Queen. Die letzten paar haben mir nicht so gut gefallen, weil die einfach nicht so räudig waren. Queen waren früher räudiger, fand ich, also klangen räudiger. Und irgendwann wurde es halt immer glatter, immer kompatibler, immer gefälliger, immer Radio tagsüber spieltauglicher und so. Und das hat mir dann nicht mehr ganz so gut getan. Wie bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich Queen gut finde? Queen war das erste Album meines Lebens. Das hieß Jazz. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie alt ich da war. Das muss wirklich ziemlich zu Beginn meiner Pubertät gewesen sein. Denn ihr müsst euch vorstellen, ne, 80er Jahre, ja, waren überhaupt 80er Jahre, ja doch, 80er, frühe 80er Jahre Westdeutschland, Kleinstadt, ja, so Dorf praktisch. Da gab es halt so einen Zeitschriftenladen, einen Spielwarenladen, einen Haushaltwaren und so. So, und du fängst dann an zu pubertieren und stellst auf einmal fest, dass Mädchen Brüste haben und so. Ihr kennt das. Ja? Also zumindest die Jungs unter euch kennen das. Die Mädels, bei euch ist das dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen anders. Aber bei uns Jungs ist es halt so, du wachst halt ständig morgens auf und die hast irgendwie Zeug in der Hose und sowas. Ejakulierst halt so im Schlaf wild vor dich hin. Und bist auf der Suche nach Vorlagen. So, und jetzt war ich irgendwann, waren wir zu Besuch bei meinem Onkel. Meine Cousine war ein paar Jahre älter. Die hat zu der Zeit Queen gehört, hatte gerade dieses Album Jazz zu Hause. Und das Album hatte eine Besonderheit. In diesem Album, war so zum Aufklappen, und da war dann so eine Beilage drin, hat man manchmal gehabt so früher in diesen LPs, gab es dann so eine Beilage, irgendwie, was weiß ich, wo entweder die Texte drauf standen oder noch irgendwelche komischen Hintergrundgeschichten und. Und bei Jazz gab es als Beilage ein Poster, ja, das doppelt so groß war wie eine normale LP-Verpackung, so zum Ausfalten. Und auf diesem Poster waren, ich habe sie nicht gezählt, die Legende sagt, es waren 100 nackte Frauen auf Fahrrädern. Ja? So, Anfang der Pubertät, ein Foto von 100 nackten Frauen auf Fahrrädern und immer im Hinterkopf behalten, ich konnte halt nicht einfach mal in den Schreibwarenladen gehen, weil die haben meine Eltern gekannt. Ja? Du gehst halt nicht in den Schreibwarenladen und kaufst dir mal eben Heftchen. Ja, ja? Also die hatten auch keine Heftchen, also jetzt nicht die Porno-Heftchen, die es damals so gab, aber wenigstens irgendwie so ein Dreck wie hier diese Billo-Porno-Praline und wie die immer so hießen, Kai. Das hast du halt nicht einfach gekauft, also cool war ich damals nicht. Dann bin ich dann mit dem Zug, Ja, damals, weiß ich gar nicht, 25, 30 Kilometer nach Köln gefahren, zu Saturn gegangen. Damals war Saturn ein Plattenladen in Köln. Weiß heute auch kaum noch jemand. Und habe mir da das Album von Queen geholt. Das hieß Jazz und ich glaube, es klebt immer noch das Preisschild drauf. Das waren 17,90 Mark damals. Dann bin ich mit dem Zug wieder nach Hause gefahren, das war noch eingepackt. Hab zu Hause, bin dann in mein Zimmer gegangen, naja, ich höre jetzt meine neue Platte. Ne? Bin dann in mein Zimmer gegangen. Also ich habe mir, ihr hört schon, die Platte nicht wegen der Musik gekauft. Ne? Bin dann so hoch in mein Zimmer, hab die Tür zugemacht, was man halt so macht, wenn man denkt, man hätte... Naja, hab die Platte ausgepackt, hab... die aufgeklappt, hab da reingegriffen, wo eben dann nochmal in dieser zweiten Hülle die eigentliche Platte ist und da war auch das Poster drin, aber nur bei der Platte meiner Cousine. Das heißt, ich habe den weiten Weg unternommen, eine Tagesreise unternommen, um mir eine hinreichende Onaniervorlage zu besorgen und kam nach Hause und hatte leider nur ein Rock'n'Roll-Album. Ja, und dann saß ich da und dachte mir, dann hörst du halt wenigstens mal die Platte an, wenn du dir jetzt schon kein keulen kannst auf das Poster, das nicht in deiner Platte vorhanden ist. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu indiskret hier, aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle solche Geschichten haben. Dann habe ich mir die Platte angehört und gedacht, oh ja, ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Ja, und dann hatte ich irgendwie Queen da. Und wie es früher so war, früher war Musik ja nicht so verfügbar, wie sie heute ist. Früher konntest du Radio anmachen, da lief dann was dir geboten wurde. Das war sehr oft sehr schlecht. Ist ja immer so, weil ist ja eine Geschmacksfrage. Oder halt, du hast von Freunden irgendwie dir was aufnehmen lassen, also Kassetten, also Privatkopien gemacht auf Tape. Oder hast dir eben mal eine Schallplatte gekauft und so viele gab es davon dann halt auch nicht. Das heißt, man hat dann so die Schallplatte, die man neu hatte, hat man erstmal wochenlang gehört. Und so habe ich dann wochenlang Queen gehört und seitdem finde ich Queen gut. Aber nur die alten Sachen, weil ich ja selber auch ein bisschen räudig bin. Und die alten Sachen von Queen auch ein bisschen räudig sind. So ungefähr habe ich mir vorgestellt, dass wir uns heute Abend unterhalten. Das muss jetzt nicht immer mit Onaniervorlagen für pubertierende Jungs zu tun haben. Kann aber durchaus. Da sind wir nicht so. Aber vor allen Dingen sollte es mit euch zu tun haben und nicht nur mit mir. Ich habe auch noch genug zu erzählen. Ich kann auch noch ein bisschen über meine Musiksozialisation erzählen. Könnt ihr gerne auch machen. Also könnt auch gerne erzählen, wer dann letztendlich oder wie es dann letztendlich dazu gekommen ist, dass ihr die Musik gut findet, die ihr gut findet. Weil ich habe festgestellt, dass man so irgendwann im Laufe der Zeit groovt man sich auf so eine bestimmte Stile ein und die in verschiedenen Variationen begleiten einen dann anscheinend durch das ganze Leben. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten selbstgekauften Album an. Welches ist das erste selbstgekaufte Album und vor allen Dingen die Geschichte dahinter? Ja, einfach nur anrufen und sagen, ich habe mir was von Blümchen gekauft, das reicht nicht. Es gibt eine Geschichte dahinter und die will ich hören. 0331 70 97 110. Los geht's mit Markus.
Hallo.
Hallo. Was ist das erste Album, das du dir selbst gekauft hast?
Das Album war eine CD. Ja. Nee, Quatsch, eine MC, eine Kassette.
Oh, genau, stimmt. Man hat ja auch noch Kassetten gekauft.
Ja, das gab's früher.
Das war glaube ich, noch ein bisschen billiger als eine LP, oder?
Ja, genau. Und das war Chaka Khan. Ich glaube, das Lied hieß Chaka Khan und die CD auch, die Kassette.
Das Lied hieß Chaka Khan?
Also da war eins bei, das... Ja, ich denke mal, das hieß Chaka Khan.
Ich weiß nicht, also ich kenne... Kannst du das ansingen?
Oh, ja. Hello everybody, Chaka Khan, Chaka Khan.
Ah, das nee, war, du, ja, Chaka Khan, let me rock you, Chaka Khan.
Ja, genau sowas. Ja. Schon lange nicht mehr gehört.
Die Nummer hieß I feel for you.
Chaka, 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 ja, Chaka, ja, Khan. Ja, genau.
Chaka Khan, ne? Chaka
Khan, genau. Chaka Khan.
Hören wir, danach erzählst du die Geschichte. Chaka Khan. Und interessanterweise, zumindest steht es hier bei uns in der Datenbank, der Rap, der kommt von Grandmaster Malie Mel. Glaube ich, damals noch mit Grandmaster Flash rumgehangen hat und Rap-Musik veranstaltet hat, wie ihr sie euch heute gar nicht mehr vorstellen könnt. So, Markus.
Ja, das waren Zeiten, ja.
Ne? Das waren Zeiten. Damals war einfach so ein einfacher, billiger Backspin, wie sie am Ende gemacht haben.
Damals war, ja, das war noch ich muss cooler. Sagen, ich hatte da gar nicht so einen großen Musikgeschmack. Ich hatte mir einen Kassettenrekorder gekauft. Mit Hemd und Lederschlips und dachte, ich bin ganz cool, wenn ich damit immer zum Supermarkt hin und her laufe. Und es war halt einfach das Erste, was es irgendwie günstig gab, weil es nicht mehr ganz aktuell war, aber ich fand's gut.
Man ist auch so lächerlich, wenn man jung ist, ne?
Ja, aber ich mir war es zu dem Zeitpunkt bewusst, aber ich habe es genossen, weil dann war man ein bisschen Paradiesvogel.
Aha. Was für ein Kassettenrekorder war das?
Ach, das war so eine Box links, eine Box rechts, Kassettendeck in der Mitte.
Also der Ghetto Blaster.
Der Ghetto Blaster, genau. Und ich weiß noch ganz genau, die Mutter meines besten Freundes damals hat danach gesagt, mit dem spielst du nicht mehr. Also es war schon ein bisschen peinlich.
Ja, also gut, das war wahrscheinlich bist du auch allen auf die Ketten gegangen, ne? Weil die ganze Zeit immer dieselbe Platte dann auch gehört hast, ne?
Ja, hatte keine andere, also es hat nur für eine gereicht.
Wie lange hast du das durchgehalten?
Ich denke mal, ich weiß es nicht. Vielleicht 2 Wochen. Dann habe ich vielleicht noch andere Kassetten gekauft, aber die weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da waren noch ABBA und Queen, was es da so gab.
Aha. 1984, sagt das Internet, ist es erschienen, das Ding.
Denke ich mir, dass das passt, dann war es doch recht neu. Ja.
Hat das denn irgendwie deinen Musikgeschmack im Folgenden beeinflusst? Oder also bist du bei so was ist denn das eigentlich, was ist denn das eigentlich für ein Genre? Ist das Soul oder Pop-Soul, Soul-Pop?
Ich weiß auch nicht, was es ist. Na, ich habe dann gerne Queen oder ABBA gehört, aber ich muss sagen, ich habe bis heute keinen sehr ausgeprägten Musikgeschmack. Es gibt Gruppen, die mag ich sehr gerne, auch heute.
Welche wären das?
Heute fand ich zum Beispiel hier die Peter Fox fand ich gut.
Mhm.
Oder also nach wie vor finde ich eigentlich ABBA sehr gut. Also es ist eigentlich sehr über die, oder Liza Minnelli, also es ist sehr durch die Genres gezogen.
Na, ich finde aber schon, dass da ist eine Linie zu erkennen, Peter Fox, ABBA und Liza Minnelli.
Ja, oder auch Frank Sinatra.
Genau.
Also diese ganze Linie. Ich wollte damals auch ein bisschen was mit Show machen, habe Ballett angefangen und ist dann zwar nicht dazu gekommen, aber im Grunde so diese Linie ist es.
Also das Wort, was ich im Kopf hatte, als du Peter Fox, ABBA und Liza Minnelli in einem Atemzug oder zumindest fast einem Atemzug erwähnt hast,
ja, ist
das Wort Opulenz. Das sind alles sehr opulent produzierte Sachen. Also Liza Minnelli hat eine opulente Stimme, aber ist opulent produzierte Popmusik. Also ist immer sehr üppig, immer boah, weißt du, auf die 12. Irgendwie.
Ja,
und
ja.
Peter Fox natürlich auch. Peter Fox, der ruft ja opulenter, geht's ja kaum.
Ja.
Das finde ich ganz, das ist nämlich, was mir immer wieder auffällt. Irgendwann bildet sich sowas raus. Also ein Oberbegriff, unter dem man seinen Musikgeschmack rubrizieren kann. Das ist echt ganz witzig. Markus,
ja. Gut.
Ich danke dir.
Einen schönen Abend noch.
Dir auch einen schönen Abend. Tschüss.
Danke, tschüss.
Blue Moon ist an. Es geht um Musik. Und zwar geht es um das erste selbstgekaufte Album und die Geschichte hinter dem ersten selbstgekauften Album. Ich behaupte, dass es da eine gibt. Bei mir gab es eine, bei Markus gab es eine. Und bei euch gibt es möglicherweise auch eine. Wir versuchen auch Lieder aus eurem ersten selbstgekauften Album zu spielen, wenn wir die irgendwo finden. Sei es in unserer Musikdatenbank oder im Internet, das hier um die Ecke ja auch irgendwo ist. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und ich freue mich über eure Anrufe. Weiter geht's mit... Mit wem müssen wir da? Mit Noah geht's mal. Oh ja, Noah. Na? Hallo, Noah.
Hallo, ich rufe halt an. Ja. Hi.
Hi.
Genau, also, ich habe jetzt nichts gekauft oder so, aber eher was anderes. Ich bin aufgezogen mit einer Musik von Madafix, also mit dem Album.
Du hast es dir nicht selber gekauft?
Genau, nicht gekauft hat mein Vater mir, seit dass ich klein bin, irgendwie jeden Tag auf den Ohren getan.
Aha.
Und irgendwie hatte ich dann das Lied seit sehr lange nicht mehr gehört, weil ich meinen Vater auch lange nicht mehr gesehen habe und so. Und irgendwann mal habe ich dieses Lied wieder gefunden. Und irgendwie jetzt, also Big City Life am meisten.
Ich würde es jetzt gerne spielen, aber mir ist gerade hier der Sendeserver abgestürzt. Der Einbeinige hilft mir gerade und sagt, der Sendeserver kommt gerade wieder, Einbeiniger.
Ja,
entschuldige, ich rede jetzt gleich parallel mit dir und mit dem Einbeinigen, der kann mir nämlich auf mein rechtes Ohr auch noch Sachen sprechen. So. Das heißt, du hast dir noch gar kein eigenes Album gekauft?
Also ich habe eigentlich gemerkt, dass ich mir gerade erst nur ein Album gekauft habe, weil sonst habe ich ja mal über Internet runtergeladen oder gehört und so.
Naja, dann muss ich das ausdehnen, ja klar. Ich meine, dann das erste Album, das du selbst erworben hast, wo du also bewusst gesagt hast, ich will
Kraftklub.
Dieses Album haben. Kraftklub?
Ja, gerade erst das neue.
Okay, dann werden, warum?
Von Fritz Radio, ihr habt ja immer Kraftklub gespielt und... Ich mochte es halt total gerne, hab mir mal irgendwann mal entschieden, das Album zu kaufen, mein ganz erstes Album.
Also ist jetzt nicht eine Geschichte so wie meine, dass du eigentlich eine Onaniervorlage gesucht hast, aber dummerweise war nur Musik drin und keine nackten...
Nee, leider so eine Geschichte nicht. Dafür gibt's ja Internet.
Alles klar. Wie kommt's jetzt nochmal automatisch also zu Matterfix? Also dein Vater hat's gehört.
Genau, mein Vater hat's gehört und konnte ich ja also Musik noch nicht wirklich hören oder so, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, irgendein Freiheitsgefühl, irgend so ein Gefühl, wo ich an überhaupt gar nichts mehr denken muss, einfach nur abschaltern und hören.
Also der Soundtrack deiner späten Kindheit.
Genau.
Ach, das klingt doch romantisch. Das klingt doch wirklich romantisch. Dann gibt's jetzt den Soundtrack deiner späten Kindheit bis zu den Nachrichten. Ich danke für deinen Anruf, Noah.
Danke, ja. Tschüss.
Gute Nacht, tschüss. Und hier ist Matterfix. Übrigens eine Nummer, die ich auch sehr geil fand damals, als wir sie hier noch im Radio gespielt haben. Damals, vor dem Krieg. Big City Life mit Traffic Get By.
Big City Life mit Traffic Get By. Pressure nice auf einer Matte, Ohrad mit Schein.
Ich glaube, man nennt das Rap, was der da macht, ne? Mit Fluffy Get By. Und es ist einer der geilsten, den ich je in meinem Leben gehört habe. Ja, ich bin leicht zufriedenzustellen. Möglicherweise seid ihr das auch, möglicherweise auch nicht. Wir können drüber reden, denn wir reden über Zufriedenheit. Und ich baue gerade goldene Moderationsbrücken, merkt ihr, ne? Weil ich mich total verzettelt habe wieder. Ich wüsste gerne Geschichten von euch, weil Blue Moon ist die Sendung, in der es ums Geschichtenerzählen geht. Und die Geschichten, die ich von euch heute gerne hören würde, die drehen sich um das erste selbstbeschaffte Album. Ja, bei mir war das... hatte ich ja eben erzählt, Queen und Jazz aus Gründen. Dann hatten wir eben auch schon Chaka Khan mit Chaka Khan. Ich glaube, es war wirklich ein Album von Chaka Khan, das Chaka Khan. Chaka Khan Album. Und das gerade war, ja, wie gesagt, Matterfix und Big City Life als Soundtrack der späten Jugend. Ist doch auch schön. Und jetzt kommt ihr, 0331 70 97 110.
Sprechstunden.
Mit Holger Klein in Vertretung für Stefan Michmo und euren Geschichten zum ersten Album eures Lebens. Es geht weiter mit Martin aus Frankfurt an der Oder. Hallo Martin.
Hallo.
Was ist denn das für ein Zischen bei dir gewesen?
Keine Ahnung. Was für ein Zischen?
Bei dir, das hat sich nach Zischen angehört. Das hat sich angehört, als würdest du mit irgendeinem Kercher rumkerchern oder so, aber das macht man ja um die Uhrzeit nicht, oder?
Keine Ahnung. Vielleicht mein Handy oder so.
Was ist das erste Album deines Lebens?
Das war Manson, ja. Marilyn Manson.
Marilyn Manson. Weißt du noch, wie das Album hieß?
Hollywood.
Hollywood.
Ja, das kam irgendwie 2000 raus.
Ach echt? Und du hast, obwohl, ja, nee, du bist 24, da ist 2000, man meinte mal, das wäre so dicht dran, aber das ist schon wieder 12 Jahre her, ne?
Ja.
Wo hast du dir das denn damals gekauft? Weißt du das noch?
Na, hier in Frankfurt im Promarkt war das, glaube ich, damals.
Stimmt, ja. Hat der Elektroladen noch Platten verkauft. Platte, CD? Was
CD, CD. Ich kaufe mir nur CDs. Ich bin übelster CD-Liebhaber irgendwie.
Echt? Ja. Ich hätte am liebsten alles auf Vinyl, weil das am längsten lagerfähig ist und irgendwie am coolsten aussieht. Und am geilsten fände ich Vinyl irgendwie. Für die Ewigkeit. Ja? Vinyl für die Ewigkeit. Und dazu ein Download-Code für MP3s für unterwegs.
Ah, nee. Das tue ich mir dann lieber alles so von der CD auf dem Rechner und dann mache ich das auf meinem MP3-Player von da.
Ja. Was ist die Geschichte zu der Platte?
Na, das ist eine ziemlich krasse Story, so irgendwie, hab damals irgendwie Holland gewohnt, so, mit meiner Schwester und meiner Mom irgendwie, und, ja, wissen nicht, viel Scheiße damals passiert, so, und
was heißt
zufällig kam dann irgendwann mal Manson, so, irgendwie, habe ich damals im Fernsehen gesehen, so,
was heißt, cool. was heißt viel Scheiße passiert?
Na, viel Scheiße, also, jetzt nicht weiter drauf eingehen, so.
Okay.
Ja, und, wissen nicht, kam Manson, so, mit einem coolen Song, der hat mir gefallen, so, und, ja, als wir dann wieder nach Frankfurt gezogen sind, irgendwie dachte ich mir so, boah, cool, jetzt kostet ihr ein Album irgendwie.
Was habt ihr in Holland
noch gemacht?
Wie hat es euch überhaupt nach Holland verschlagen?
Ja, wissen nicht. Meine Mom hat irgendwie so einen Typen kennengelernt und der hat gemeint, irgendwie, Holland ist cool, blablabla. Bla, bla.
Ah.
Und deswegen. Ja. Das ist quasi so die Geschichte zu dem, also, wissen nicht, war damals mehr so ein Ausbruch für Rebellion und, ja, fand das Auftreten halt ziemlich krass von ihm so damals.
Ja, also ich glaube, das funktioniert heute noch. Also die Spießer und Konservativen und so, die gehen, glaube ich, immer noch ab über Manson.
Ja, aber die Mucke ist im Moment echt scheiße geworden von ihm, so wissen wir schon.
Ja, ich weiß nicht, ich höre Manson nicht, also ich habe überhaupt keinen Vergleich.
Naja, was hörst du so, Queen?
Ja, Queen, was höre ich denn heutzutage? Zuletzt habe ich mir Ketka gekauft.
Ketka, ja. Deutsche Rock irgendwie.
Das ist eher so, was ist das? Ist das Poprock? Ich weiß es gar nicht, wie man das nennt. Der Typ ist halt echt immer so ein bisschen depressiv, aber der trifft genau meine, also der ist einer der wenigen Künstler, zumindest deutschsprachigen Sänger, bei denen jeder Satz mich trifft.
Ja, du kannst dir mal Life Lover merken irgendwie, das kannst du dir mal anhören irgendwie.
Was? Life Lover?
Life Lover, das ist so, das ist ein neues Musikgenre irgendwie. Also, das Genre heißt so Depressive Black Metal irgendwie. Und
um Himmels Willen.
Es ist da eine echt krasse Ausnahmeband irgendwie, auf jeden Fall. Die spielen, also ich habe eine Menge Kumpels irgendwie, die nicht so auf Metal stehen und irgendwie sogar die sagen, das ist echt coole Mucke irgendwie.
Mhm. Ja. Life Lover. Mach ich mal, noch nie von gehört, Life Lover. Ja. Guck ich mal, wir hören jetzt erstmal einen Track aus deinem ersten Album, dem Album deiner Heimkehr, ne?
Sozusagen. Definitiv, ja.
Hat damit auch aufgehört, dass du Scheiße gebaut hast? Mit dem Zurückkommen nach Frankfurt, oder?
Naja, ich habe so eigentlich nicht Scheiße gebaut irgendwie. Das waren familiäre Probleme.
Ach so, alles klar, verstehe. Ja. Das heißt, die sind jetzt sowieso vorbei.
Jo.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wir haben rausgesucht The Nobodies. Ist das in Ordnung?
Na, ist cool.
Okay. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Martin.
Ja, und ich grüße noch hier Vater und meine
Mutter. Nee. Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Trotzdem danke für deinen Anruf. Hier ist Marilyn Manson und The Nobodies. 0331 70 97 110. Die Geschichte zu eurem ersten Album würde mich interessieren. Marilyn Manson und The Nobodies. 0331 70 97 110. Was ist euer erstes Album? Das erste Album eures Lebens, also das erste Album, das ihr euch bewusst beschafft habt, sei es gekauft, sei es im Rahmen einer Privatkopie euch besorgt habt. Und warum eigentlich? Ich behaupte ja, dass es bei fast allen von uns eine Geschichte dahinter gibt. Bei manchen ist sie länger und ein bisschen peinlich, bei manchen nicht. Bei mir war sie länger und ein bisschen peinlich. Mal gucken, wie sie bei Severin ist. Hallo Severin.
Hallo Holger. Das ist schön, dass du mich jetzt dran nimmst, weil jetzt werden wir uns musiktheoretisch so um 180 Grad.
Genau deshalb nehme ich dich ran.
Ja, das habe ich mir gedacht. Du bist ein Fuchs.
Passt ganz gut. Also ich weiß ja noch, wer hier auch noch in der Leitung hängt und so. Das passt jetzt musikalisch, schließt sich das sehr schön alles aneinander.
Ja. Ja, das war das eine, was ich dir sagen wollte. Das andere, bin ich froh, dass ich solche Geschichten wie mit Wix-Vorlagen nie erlebt habe.
Na gut. Schwein gehabt. Irgendwie so Glück im Unglück, ne?
Ja, eben. Ja. Und dann, ja, es ist eben, ist bei, ja, wenn man Bilder braucht für sowas, dann ist es
halt. Wie machst denn du das dann? Du stellst dir das dann einfach vor, oder?
Naja, man kann auch Sachen hören, ne?
Stimmt, man kann auch Sachen hören. Wir müssen wieder mal dazu sagen, ne, was keiner weiß oder die wenigsten wissen, du bist
genau,
blind.
Stimmt, ja.
Genau.
Und ich habe mir, also das kann ich kurz erzählen, weil es
nicht stimmt, lange das ist. Also, du warst in der Pubertät auch schon blind, ne? Das heißt, du warst während deiner Pubertät warst du auch schon blind, ne? Du bist blind zur Welt gekommen,
ja,
oder?
Ja.
Ist ja dann auch mal ganz interessant, ne? weil wie unser eins, also wir sehen den, wir nehmen uns ein Bildchen von einer nackten Frau und ab geht die Luzi.
Ja, klar.
Wie machen das pubertierende Blinde?
Also, wie das die pubertierenden Blinden machen, weiß ich nicht.
Aber, doch, der Blinde an sich macht das.
Ja, eben. Also, der Blinde an sich, gerade wenn er Österreicher ist, setzt sich dann abends vor das Fernsehgerät, ne?
Ja.
Wenn sie wissen, was ich meine.
Ja, und hört sich das alles an.
Wer hat's erfunden? Hab dann halt versucht, so diese 090er-Werbungen zu finden, also diese ganz billigen Sachen, die dann im Laufen.
Aber das ist letztendlich dasselbe, was die Sehenden auch machen, wenn sie dann nachts vor der Glotze sitzen. Ja.
Ja.
Und wahrscheinlich bist du noch viel besser dran, weil du siehst nicht, dass da die ganze Zeit diese bescheuerten Telefonnummern eingeblendet werden und wie albern das aussieht, was sie da machen, sondern hörst halt nur, was die erzählen. Das ist wahrscheinlich
viel. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch auch nicht so viel besser, oder?
Ja, doch, für also, den, doch,
du heute, kannst, heute, doch. Wenn ich die Werbungen heute sehe, denke ich mir, Mann, scheiße, was da ich damals für.
Ja, aber das ist, du kannst eben viel mehr Fantasie noch machen. Also du kannst Kopfkino machen. Wenn du das siehst währenddessen, geht das Kopfkino nicht mehr, sondern du hast dann diese riesigen Zahlen dann die ganze Zeit davor.
Ja. Ist problematisch.
Ja. So, weg von den Vorlagen. Hin zur Musik. Wann hast du dir denn dein erstes Album beschafft?
Mein erstes Album beschafft habe ich mir, also dazu muss ich sagen, ich bin generell kein wirklicher Musikkäufer, auch heute noch nicht. Ich bin eigentlich musikalisch was Radio erzogen worden, könnte man sagen. Mhm. Und komme da eigentlich aus dem Schlagerfach. Das war auch der Grund dafür, warum in der Schule nie mit mir irgendwer was anfangen wollte.
Das heißt, du hast von Anfang an Schlager gehört. Also du hattest nie. Du bist von Anfang an auf die schiefe Bahn geraten. Und hast
ja, mittlerweile bin ich so ein bisschen zurück. Also insofern kann ich dich beruhigen. War tatsächlich so, dass ich also das erste Mal, dass es Popmusik eigentlich als solche gibt, glaube ich, habe ich mit 11 oder 12 gemerkt. Mhm. Weil, also als Kind waren diese Popmusiksender für mich irgendwie unheimlich. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, warum oder wieso. Vielleicht, weil ich die Sprache nicht verstanden habe, die gesungen haben. Oder weil mir das irgendwie zu laut
war. Das Wesen der modernen Popradios so seit den 90er Jahren ist, dass sie im Grunde ist das ein akustischer Übergriff. Ich bezeichne sowas immer als übergriffig. Das ist halt nicht so wie das, was wir jetzt machen, dass dann auch mal Pausen entstehen, dass mal Momente der Ruhe sind, dass das auch vielleicht ein bisschen Dynamik ist, weil ich mal weg vom Mikrofon gehe oder mal wieder ran. Ja. So, und das hast du nicht. Also bei modernen Popradio, da hast du eben da die ganze Zeit so ein Pegel und alles sitzt dir immer auf dem Schoß und quatscht auf dich ein, solange es geht und so laut es geht und so schnell es geht.
Ja, so, das ist und Lautheit, passiert. Immer Lautheit.
Lautheit, durchgehend, ja. Genau. Und das ist sicherlich ein Problem, ja, kann ich mir vorstellen.
Und also, ja, das ist eben...
vor allen Dingen, wenn alles, was du hast, das Hören ist.
Eben. Ja. Und ich bin sehr, sehr feinfühlig bei sowas. Also ich muss jetzt auch tatsächlich bei Menschen wirklich das Radio noch leiser drehen, weil ich halte Sachen, die zu laut sind, nicht aus. Also ich kann auch nicht in wirklich großen Menschenmengen stehen. Da habe ich Probleme.
Da fällt ja sogar, also in großen Menschenmengen fällt, also ich habe auch das Problem, dass ich akustisch, irgendwie will mein Gehirn immer alles wahrnehmen, was um mich herum akustisch passiert.
Ja, klar.
Ich kann zum Beispiel auch nicht mit Ohrstöpseln durch die Stadt laufen oder sowas, da verliere ich sofort die Orientierung. Mhm. Und das habe ich in Menschenmengen, das habe ich in Kneipen, habe ich das auch. Ich kann mich in Kneipen nicht orientieren. Ich kann nicht mit einzelnen Leuten sprechen in Kneipen zum Beispiel.
Und es ist einfach, wenn du also Disco zum Beispiel wäre für mich nie möglich gewesen.
Ja.
Hätte ich nie, also ich war einmal in einer drin und das hat mir für mein Leben gereicht, weil allein diese Bässe, ne? Mhm. Wenn das wirklich in deinen Körper so reingeht und gerade wenn es so laut ist, hörst du ja am Ende genauso viel, wie wenn es ganz leise ist. Also wie wenn es still ist. Und das sind die zwei Extreme. Also meine Angst ist, dass ich irgendwann mal gar nichts mehr höre oder irgendwann mal so viel um mich herum höre, dass ich gar nichts mehr wahrnehme.
Das ist also so ein weißes Rauscheneffekt, ne? So ein
bisschen. Genau.
Wobei Diskothek geht bei mir wieder, weil da versuche ich gar nicht erst mich zu unterhalten oder auf irgendwas zu hören, sondern da ist halt nur diese laute Musik und die ist dann für mich wieder eindeutig genug. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich mehrdeutige akustische Ereignisse habe, die will mein Gehirn alle gleichrangig behandeln und darüber
reden. Stell dir mal vor, du machst in der Disco die Augen zu. Das ist doch auch schlimm, oder?
Wahrscheinlich ja, habe ich noch nie gemacht, außer wenn ich total Hacke war. Aber dann ist sowieso alles egal, immer so.
Ja, das stimmt. Zurück zu meiner Musiksozialisation.
Ja, Sozialisation.
Ja, und dann habe ich 2001 oder 2002 so die Popmusik entdeckt und davor habe ich etwas entdeckt, wovon ich heute noch Fan bin und das ist der Song Contest. Mhm. Und der Song Contest war, ich glaube, die erste Ausgabe, die ich gesehen habe, war wirklich 2000. Und das war auch wieder sowas mit Vorlagen, weil zweite ist damals geworden eine Russin, die hieß Alsu, und die war 16. Also, jetzt stell dir vor, du bist 12 und es ist eine 16-jährige Russin im Fernsehen.
Alte Frau, genau.
Ja. Und ich kann, soweit ich mich erinnern kann, habe ich damals für die angerufen und hat aber dann nicht funktioniert, weil dann kamen zwei so ältere dänische Herren und haben gewonnen. Und dann traf es sich, dass ich in diesem Sommer mit meinen Eltern auf Urlaub in Dänemark war und habe mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann kaufe ich mir auch das Album von denen. War eine schlechte Entscheidung. Also für die Leute, die den Song Contest nicht kennen, die zwei Typen, die da gewonnen haben, hießen The Olsen Brothers. und gehören auch so zu dieser Schlagerszene. Also die werden auch heute tatsächlich noch im deutschsprachigen Schlagerradio immer wieder mal gespielt.
Habe ich nicht mitgekriegt. Ich ignoriere den Song Contest ja eigentlich.
Ja.
Ich bin jetzt beruflich gezwungen, den wahrzunehmen, aber ich habe jahrzehntelang, gefühlt habe ich den jahrzehntelang ignorieren können und seit anderthalb Jahren bin ich beruflich
gezwungen. Aber das Lustige ist, ich glaube, ich hätte ihn auch nie so wahrgenommen, wie ich das jetzt tue, wenn ich so viele osteuropäische Länder mit so wahnsinnig viel interessanter Musik dazugekommen wären. Also
unter dem Aspekt habe ich das echt noch nie betrachtet. Also ich höre da auch nicht zu. Also ist halt wirklich so, ich höre einfach nicht zu.
Du solltest aber weniger beim Song Contest zuhören, sondern mehr bei den Sachen, die in der Vorentscheidung teilweise sind. Mhm. Weil die sind gerade was so Länder wie Serbien oder sowas angeht, wirklich, wirklich gut. Weil das lokale, auch in Landessprache dann gesungene, ja, eben Popmusik oder Folk manchmal, da können wirkliche Schätze dabei sein, die aber meistens leider nicht durchkommen. Mhm. Das stimmt.
Wäre mal interessant, darüber ganze Radiosendungen zu machen, die Sachen wirklich mal komplett aus allem. Machst du?
Ja.
Und spielst die Dinge auch?
Ich mache zwei Sachen. Ich mache einen Podcast, in dem ich sie nicht spielen kann, natürlich. Ja. Sondern da mache ich nur so 20 Sekunden Schnipsel, weil ich davon ausgehe, dass die Sachen, die ich spiele, sind aus der Vorentscheidung und wahrscheinlich nicht bei der GEMA und auch nicht bei der österreichischen Verwertungsgesellschaft registriert.
Ja, das Problem ist ja, dass die, also ich weiß nicht, wie sie es in Österreich machen, aber in Deutschland ist ja so, dass die GEMA sich erstritten hat. Also die dürfen einfach behaupten, dass sie den Künstler vertreten. Das heißt, sie zwingen dich, diese GEMA-Listen zu schreiben und das zu melden und überprüfen dann selbst, ob der Künstler gemeldet ist oder ob nicht. Also das heißt, selbst wenn der Künstler sagt, nein, ich bin nicht bei der GEMA gemeldet, reicht der GEMA das nicht, sondern die kriegt dich dann immer noch am Arsch. Keine Ahnung, wie die Österreicher das machen. Aber ich denke mal, dass diese Verwerter...
Wahrscheinlich genauso. Genau, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so ein kleiner Markt ist, dass das jetzt nicht wirklich stört. Und
ich glaube,
dann
die machen
ich
da keinen großen Unterschied. Also die kennen da, das ist eine Behörde. Das ist eigentlich ein Verein, der aber agiert wie eine Behörde und teilweise auch mit Rechten ausgestattet ist wie eine Behörde. Und Behörden machen keine Kompromisse. Also das ist.
Dann kann ich nur hoffen, dass sie mich nicht finden.
Genau. Und wir tun ja gerade alles dafür, dass sie das nicht tun. Ne? Verdammt.
Danke.
Oh, warte.
Und das andere ist eine Radiosendung, wo ich dann sozusagen das ohne Moderation mache und da spiele ich dann wirklich die Musik aus und da ist dann nur eine Stunde lang Eurovisionsmusik.
Cool. Wo hört man das dann?
Der Podcast findet sich unter www.quotentöter.de.
Quotentöter.de? Auch schön.
Also nicht Ö, sondern OE, aber...
Ja. Wo du... die Sachen ausspielen.
Also die Radiosendung mache ich momentan noch in einem freien Radio, geht leider, also so eine offener Kanal mäßig.
In Salzburg oder was?
In Salzburg, ja.
Kann man das irgendwie hören? Also streamt es oder
es streamt es jetzt gerne mal auch aus, aber es streamt an und für sich jeden vierten Donnerstag im Monat.
Vierter
ab
Donnerstag.
22 Uhr.
Im Monat? 22 Uhr. Muss ich mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja mal reinzuhören. Und jetzt hören wir mal in dein erstes Album rein. Ja?
Jo.
Schäm dich.
Danke.
Für Severin, aus Liebe zur russischen Zweitplatzierten. Die Olsen Brothers und Fly on the Wings of Love.
Jo.
Ich danke für deinen Anruf, Severin.
Gerne.
Gute Nacht.
Tschüss. Ciao.
0331 70 97 110. Die Geschichte zu eurem ersten Album ist es, die mich interessiert heute Abend. Und natürlich spielen wir auch dann Musik von eurem ersten Album. Also das ist total unprofessionell, wenn man so Radioansager ist und eine Musik gespielt hat, dann sollte man sich entweder gar nicht, ne? Also ist so, ne? Ist so entweder, das müsst ihr mal darauf achten. Also ihr werdet nie in einem Radio hören oder nur sehr, sehr selten in einem Radio hören, dass der Ansager sich zu Musik in negativer oder neutraler Weise äußert. Wenn, dann höchstens irgendwie ironisch, aber ist halt schwer zu verstehen. Meistens äußern sich Radioansager in positiver Weise über ihn. Hey, das war ein super Song. Das tun sie, weil sie es müssen. Das ist beim werbefinanzierten Radio oft der Fall. Oder weil sie es wollen. Das ist bei uns oft der Fall. Wenn sie gar nichts sagen, obwohl sie was sagen könnten, könnt ihr davon ausgehen, dass ihnen der Song nicht gefallen hat. Aber manchmal geht's gar nicht anders, als zu sagen, das ist ja entsetzlich! Olsen Brothers, mit sowas gewinnt man den Grand Prix. Das darf doch echt nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass...
Also ich meine ernst, das kann doch nicht sein, dass es kein besseres Lied gab als das. Super. Bitte, also, ne, falls ihr das schön findet, das Lied, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Musik ist Geschmackssache. Ihr dürft dann auch genauso über meine Musik lachen. Soll ich mal wieder was von meiner Musik spielen? Könnte ich eigentlich immer wieder machen, ne? Was habe ich denn hier so? Gucken, was ich von meiner Musik spiele. Ach nee, ich spiele nichts von meiner Musik. Wir spielen erstmal eure Musik. Und wenn hinterher am Ende der Sendung kommt jemand anruft, dann können wir immer noch meine Musik spielen. So geht der Trick hier. 0331, die Olsen Brothers. Super. Herzlich willkommen bei Antenne Brandenburg. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich lade euch ein, anzurufen, die Geschichte zu eurem ersten Album zu erzählen. Und jetzt haben wir zwei Leute mit einem identischen ersten Album, die Lena und den Steve. Wir fangen mit der Lena an, dann hören wir eine Musik und dann erzählt der Steve seine Geschichte. Das ist super, ne? Das ist hier auch wieder so eine Brückenplatte sozusagen. Hallo Lena aus Werder.
Hi Holger.
Lena, was war denn dein erstes Album?
Herzeleid.
Herzeleid? Rammstein? Ja.
Genau.
Brennende Glatzköpfe, blutbesudelte Blondinen. Du bist doch ein anständiges Mädchen. Warum ausgerechnet das?
Das kommt durch meinen Bruder. Der hat das immer gehört. Deswegen bin ich dann irgendwann auf den Geschmack gekommen.
Das heißt, du hast überhaupt keine Geschichte zu deinem ersten Album, sondern das war eine Notwendigkeit?
Doch, doch, eine Geschichte habe ich schon irgendwie ein bisschen. Weil ich habe mit 9 oder so habe ich angefangen, das zu hören. Da war ich jeden Nachmittag bei meinem Bruder, weil alle Welt meine Schwester total süß fand, die erst vor kurzem dann geboren wurde und sich jeder um die gekümmert hat und keiner mehr Zeit für mich hatte. Habe ich dann immer seine Musik gehört und mit ihm gelernt und so. Und dann irgendwann hat es mir gefallen und ich wollte das auch hören. Durfte es aber nicht und meine Mutter fand das ganz scheußlich.
Weil das so evil war oder? Weil das so evil Musik war oder warum?
Ja, sie mochte das nicht, wie die schreien, sagt sie immer.
Achso, das Martialische halt, ne?
Genau, und die Texte mochte sie noch weniger. Mhm. Fand sie nicht schön und wollte mich dann auf andere Musikbands bringen, aber.
Zum Beispiel welche?
Aber. Ganz scheußliche Musik, finde ich.
Gib ihnen aber bitte irgendwann später in deinem Leben nochmal eine Chance. Weil das ist schon, also das ist echt gut gemachte Popmusik. Das ist so, es gibt, weißt du, kennst du dieses, also Rammstein, hast du mal Rammstein live gesehen?
Leider nicht.
Ja, ich hab's auch ewig nicht geschaut. Also die haben ja gerade, machen ja gerade wieder Konzerte, habe ich leider auch keine Tickets bekommen. Ich kenne genug Leute, die Rammstein scheiße finden. Und kenne einige, die Rammstein scheiße finden und dem guten Rat mal gefolgt sind, sich ein Konzert von denen anzugucken. Einfach mal Geld auszugeben oder mal Karten gewonnen haben und sich ein Konzert von Rammstein angeguckt haben. Und die haben halt gesagt so, okay, ich find's immer noch scheiße, aber diese Bühnenshow, das ist der totale Wahnsinn. Also das ist halt wirklich der totale Wahnsinn. Warum sage ich brennende Glatzköpfe, weißt du so? Also das ist unglaublich, was da passiert auf der Bühne und was für einen Druck das gibt. Und so ähnlich ist das bei ABBA auch. Also ABBA ist irgendwie total cheesy, ne? So, alles irgendwie Zuckerguss drüber oder sowas. Aber das ist so super produziert, dass man alleine deswegen schon ABBA gut finden kann, ohne zur Musik tanzen zu wollen. Darum sage ich, gib ihnen irgendwann bitte nochmal eine Chance.
Ja.
Und dann außerdem freut sich deine Mutter.
Ja.
Das muss man doch auch mal sehen. Und dann hast du die Herzeleid richtig gekauft oder war es eine Privatkopie von deinem Bruder, die du dir dann...
Nee, mein Bruder hatte das alles irgendwie übers Internet organisiert und ich hatte keinen Laptop, nur so einen CD-Spieler und konnte meinen Vater dann irgendwann mal überreden, dass wir das zusammen kaufen gehen. Und dann, das war irgendwie so kurz vor Weihnachten und dann hat er es eingepackt und unter einen Weihnachtsbaum gelegt für mich. Aber ich habe es bezahlt und habe ihm gesagt, das will ich haben. Und damit meine Mutter dann nicht wusste, dass er da dafür ist, dass ich sowas höre.
Hast du, ich weiß noch, früher, ne, als alles noch besser war, da war es halt so, wenn du dir da eine Platte gekauft hast oder irgendwie eine Platte kopiert gekriegt hast, auf Kassette damals, dann bist du nach Hause gegangen und hast dieses Ding gefühlt einen Sommer lang gehört. Also Wochen und Monate lang nur eine einzige Platte, bis dann die nächste kam. War das da genauso bei dir? Also ist das heute noch so? Bei euch jungen Leuten?
Nee, da ist ja die Musikvielfalt ist zu groß, um da nur ein einziges Lied also über Monate lang gut zu finden, finde ich.
Aber bei Rammstein bist du trotzdem geblieben oder hast du Rammstein dann auch irgendwann wieder?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein ganz großer Rammstein-Fan und habe alle Alben bis auf ein einziges, glaube ich. Und ich bin echt dabei geblieben und höre jetzt auch noch mehr in diese Richtung.
Jetzt ist Herzeleid ist relativ alt, ne?
Ich glaube, das ist sogar das allererste von denen.
Sogar das allererste, siehst du? Wahrscheinlich warst du da noch nicht auf der Welt, als sie das gemacht haben. Würde ich mal nachgucken, fände ich
ja
interessant.
Musst du mal machen.
Musik älter als man selbst. Nee, ich gucke nicht, du kannst doch nachgucken, ist doch deine Band. Pff. Ich weiß jetzt nicht, soll ich mal gucken? Ach nee, ich guck mal wir hören jetzt einfach mal. Was hören wir denn? Was habe ich denn hier? Asche zu Asche, wenn es recht ist.
Ja, ist in Ordnung.
Und danach hören wir noch eine Rammstein-Geschichte. Es gibt nämlich noch mehr Leute, die sich Herzeleid als erstes Album gekauft haben.
Finde ich gut.
Das habe ich mir gedacht. Ich danke für deinen Anruf, Lena.
Bitte sehr.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Rammstein und Asche zu Asche. Ich fand Rammstein ja früher, also wirklich so bis vor... Also eigentlich fand ich Rammstein immer ziemlich scheiße, muss ich mal ehrlich zugeben. So bis vor ungefähr 3 Jahren oder so ähnlich, da habe ich auf einmal angefangen, Rammstein irgendwie interessant zu finden. Und mittlerweile finde ich Rammstein sogar richtig geil. Und da ist witzigerweise der Kollege Adi Sharma dran schuld, der früher, lange vor Jakob Kranz, hier mal das Stahlwerk moderiert hat und mir zumindest mal erklärt hat, wie Heavy Metal geht und wie Heavy Metal gemeint ist. Ich weiß nicht mehr, ob Rammstein Heavy Metal ist, aber das wird mir vielleicht der Steve sagen können. Hallo Steve. Steve! Steve?
Steve? Ja, hallo.
Ah, da bist du.
Ja, da ist er.
Was ist denn das eigentlich für ein Genre? Ist das Heavy Metal, was Rammstein machen?
Nee, Heavy Metal nicht. So, wie nennt man es?
Ich weiß es auch nicht.
Alternativer Rock irgendwie, würde ich sagen.
Alternativer Rock. Okay, ja, finde ich jedenfalls geil. Neuerdings, witzigerweise. Ich fand Rammstein echt immer total kacke. Lange, lange Jahre. Und irgendwann hat es Klick gemacht.
Mit Rammstein angefangen eigentlich. Alles.
Alles hat mit Rammstein angefangen.
Naja, alles ist vielleicht nur so viel, aber wie gesagt, ich bin Baujahr 81 und wo die rauskam, die CD, also es war 95, so 94, 95,
ja,
muss es gewesen sein. Wie gesagt, da war ich gerade halt Pubertät, also gerade so in der rebellischen Zeit.
In der Phase, wo man Orientierung sucht, ne?
Genau, und da war Rammstein genau das Richtige. Genau das Richtige, um Krawall zu machen, sozusagen. Also jetzt so... Wann ist man mit Rammstein, hat man die angestoßen. Das war halt anstößig von der Texte. Und wenn man, ja, wie man halt so in der Pubertät so ist, ne, da provoziert man gerne mal ein bisschen. Da war es genau richtig.
Ja.
Ja,
ja, und vor allen Dingen ist es, man hat ja auch, das gibt's ja auch, also bei manchen ist das, bei manchen wächst sich das nie aus, so dieser ungeheure Zwang, anderen seine Musik aufzudrängen, indem man sie maximal laut hört.
Genau so.
Das hast du damals im Kinderzimmer gesessen, wisst du, so den blöden Plattenspieler oder was auch immer man da hatte, bis zum Anschlag aufgerissen,
ja,
und alle Fenster auf, damit die Nachbarn es auch mitkriegen.
Genau. Man selber hat sich zu Hause im Zimmer gelacht.
Genau. Und die in ihrer Entwicklung stehen geblieben sind, die machen das heute noch, nur mit Autos.
Ja, genau, das stimmt.
Aber dafür war mein erstes Album war ja Queen.
Ja.
Und das war natürlich auch perfekt dafür geeignet. Also auch schön Rock'n'Roll. Schön auf die 12 gewesen.
Ja, aber,
und Rammstein geht da natürlich auch total gut mit. Ne?
Ja, Rammstein geht noch besser, weil die Texte deutsch
sind. Ja, das
funktioniert noch besser.
Ja, stimmt. Also stimmt, um anderen auf den Sack zu gehen, funktioniert das sogar noch besser, das stimmt.
Ja.
Aber mir ging es gar nicht so, also ich habe ja ganz gerne englische Texte, weil ich kann das Englischverständnis in meinem Kopf abschalten. Und wenn jemand Deutsch singt, bin ich gezwungen zu hören, was der singt. Und manchmal will ich das aber gar nicht wissen.
Ja.
So, und darum finde ich Englisch immer ganz lustig. Aber Rammstein ist seit ein paar Jahren, stehe ich da drauf und freue mich immer, wenn es mal läuft. Was ja auch selten geworden ist, ne?
Aber das Blöde ist halt, wo ihr vorhin gerade das Thema hattet, wegen Rammstein schon mal live erlebt. Ich habe es jetzt probiert bei der aktuellen Tour, aber das ist halt so blöd gemacht, man muss sich da im Internet irgendwie wo anmelden, man kommt halt nicht im offiziellen Kartenvorverkauf, so irgendwie an der Verkaufsstelle, da kommt man nicht an Karten ran. Das
finde ich aber gut.
Kommerziell gemacht irgendwie.
Nee, es ist eben nicht kommerziell gemacht, sondern Rammstein sagt, wisst ihr was, ihr dämlichen Zwischenhändler, ihr könnt uns mal, wir verkaufen die Tickets direkt. Ich finde das eigentlich ganz cool.
Ja, aber das ist halt, ich finde es total blöd so gemacht irgendwie. Das ist halt, da ist man irgendwie eine Auslese, da wird nur bestimmte Auslese, da kommt man nur als ganz harter Fan irgendwie ran, als Karten.
Wieso?
An die Karten, das ist total blöd gemacht irgendwie.
Ja, wieso? Aber ausverkauft werden sie doch so oder so. Also ob sie jetzt beim Ticket... Bei irgendeinem Ticketdienst vertrieben würden oder nicht, ausverkauft wären sie ja sowieso nach einer halben Stunde.
Ja, das ist es ja, aber es ist halt so schade. Es würden so viele gerne hingehen wollen bestimmt und man kommt nicht ran.
Naja, du musst halt früh genug da sein, aber so stehst du früh genug in der Schlange am Ticketdienst, da werden auch Leute ausgeschlossen. Also, ja, also ja. Und ich meine, wenn es, also ich fand es diesmal tatsächlich sehr, sehr gut, dass sie gesagt haben, wir verchecken die über unsere Webseite. Weil du dann einfach auch echt mal ja die Chance hattest, da ranzukommen, wenn du eben irgendwo auf dem Dorf wohnst oder sowas.
Naja, also, doch, naja, so eine Stadt hat ja jeder irgendwie in der Gegend. Aber das Blöde ist zum Beispiel über ihre Webseite, man musste sich da jetzt anmelden. Die Anmeldung kostete 25 Euro, aber da hat man auch lange keine Karte. Also ach, nur was? Um dass man ja, das ist wirklich so. Nur wenn man sich um die Karte sozusagen bewerben musste, muss man sich auf der Webseite anmelden und da musste man einen Beitrag zahlen von 25 Euro.
Ah, das ist so, ja asozial.
Und das ist total, also da war ich echt schockiert gewesen.
Das finde ich ja mal wirklich assi. Also nee. Ich dachte, da kann sich dann jeder, also wer erster kommt.
Nee, um sich überhaupt um die Karte bewerben zu können, mehr war es das zu dem Zeitpunkt noch nicht, musste man schon 25 Euro abdrücken.
Ja, nee, das ist mies.
Einen Beitrag und das ist echt mies. Also da war enttäuscht, kann man schon enttäuscht.
Ja, kann ich verstehen. Also das kann ich echt verstehen, weil das ist irgendwie so, das ist genauso ein bisschen wie so Bruce Springsteen. Tut immer so, als wäre er der Held für die Arbeiter und nimmt dann für jede Karte 80 Euro, was sich der Arbeiter überhaupt nicht leisten kann, ne? So ein bisschen. Nee, aber das ist mies. Also da extra Kohle für verlangen, dass man sich also für die Bewerbung Kohle verlangen, das ist ja wie bei so schlechten Casting-Agenturen, weißt du, wo du auch für die Fotos erstmal Geld bezahlen sollst.
Ja.
Da weißt du auch, dass hinterher kein Job bei rumkommt. Ja,
genau, so irgendwie so die Schiene. Aber ach so, was ich noch sagen wollte, ich hatte das Album noch, also wie gesagt, das wird ja jetzt bei der 18, 19 Jahre alt und die CD spielt sogar noch, weil ihr auch vorhin das Thema hattet hier mit Vinyl, mit die Langlebigkeit oder mit der Haltbarkeit. Also ich weiß ja nicht, wie lange man so eine CD so die Haltbarkeit nachsagt. Also
das weiß halt keiner, ne?
Wie?
Das weiß halt keiner. Bei Schallplatten weiß man es, dass es mindestens 100 Jahre sind, ne? Weil es gibt halt
so ein Ja, aber ich glaube, bei den CDs waren es, glaube ich, nur 15 Jahre. Und ich kenne Bekannte, die haben so zu der gleichen Zeit so die CD sich damals gekauft.
Mhm.
Und die ihre CD spielen schon nicht mehr. Da hat sich dann schon halt so die Alufolie, mehr ist es eigentlich nicht, so von dem Plastik abgewichen. Und meine läuft noch einwandfrei. Die
cool.
Ja.
Also ich habe einfach, ich traue einfach dem Vinyl ein bisschen mehr zu, weil das einfach ein analoges Aufzeichnungsmedium ist. Weißt du, das kannst du halt mit einer Postkarte kannst du das abspielen. Hast du mal gemacht? Platte mit der Postkarte abspielen?
Nee, das habe ich noch nicht.
Musst du mal machen, weil da kannst du mit einer Platte, die du nicht mehr brauchst, ne? Also irgendwas, was du halt nicht mehr brauchst. Nimmst eine Postkarte, machst mit einem Teserstreifen eine Stecknadel dran.
Ja.
Und dann kannst du das, wenn du das vorsichtig in die Rille hältst, funktioniert die Postkarte so ein bisschen wie so ein Resonator und dann kannst du so ein bisschen Geschepper hören immerhin.
Echt?
Naja, das ist ganz cool. Und ich finde das halt so schön, dass das eben, dadurch, dass es analog aufzeichnet, ist es zu jedem Zeitpunkt abtastbar.
Ja. Bei Vinyl ist halt noch das Gute so, das sieht halt schicker aus als so eine CD, ne? Wenn man da so eine alte Vinyl hat, so irgendwie, das ist so mehr so ein Sammlerstück. So. Das
genau.
Ich denke mal so eine Wertsteigerung auch höher. So CD ist so, ist halt eine CD, gibt es 100.000 Millionen von, aber so ein Vinyl...
Ja, und du kannst ja
auch wieder oder so viele Bands bringen ja wieder limitierte Editionen auf Vinyl raus, weil es halt Sammler ist.
Und du kannst die Cover, das habe ich gerade noch mit meiner Freundin irgendwie in einem Film gesehen, haben wir noch gedacht, auch eine gute Idee. Da hatte einer so eine Leiste an der Wand und hatte einfach vier Plattencover draufstehen. Die sind halt auch groß genug, um wie Bilder zu wirken. Wenn die Coverart gut gemacht ist, kannst du es ja ohne weiteres in deine Wohnung hängen. Und der ist dann eben immer hingegangen und hat so jeden Tag dann neue Dinger dahingestellt und hat immer was anderes an der Wand stehen gehabt. Sah cool aus.
Das heißt Vinyl, ne? Das heißt Sammler. Das
hat
Philippa aber gemacht.
Ja. Jetzt hören wir Musik, nachdem wir ein bisschen drüber geredet haben. Du hast dir gewünscht Seemann.
Naja, eigentlich viel lieber hätte ich ja Heirate mich, aber das habt ihr nicht.
Das haben wir nicht. Okay, nee, dann muss es Seemann sein. Ja, die Musikdatenbank ist leider etwas unvollständig.
Ist ja noch kultiger.
Ist was?
Ist ja noch kultiger, Seemann.
Alles klar. Dann spielen wir das jetzt auch, weil ich Rammstein ja gut finde. Können wir auch zweimal Rammstein hören, ne? Steve, ich danke für deinen Anruf.
Okay, tschö.
Tschüss, gute Nacht. Ihr hört den Blue Moon und seid eingeladen anzurufen, so wie Steve das gemacht hat, und die Geschichte zu eurem ersten selbstbeschafften Album zu erzählen. 0331 70 97 110. Seemann von Rammstein. Und ich muss Rammstein ein bisschen in Schutz nehmen, nachdem wir uns gerade über die aufgeregt haben. Es ist mitnichten so, dass man sich für 25 Euro registrieren musste, um sich dann für ein Ticket bewerben zu können fürs Konzert, sondern es scheint so auszusehen, dass es ein Netzwerk, also so ein Fanclub gibt, der 25 Euro im Jahr kostet und die Fanclub-Mitglieder irgendwie bevorzugt an Karten kommen, beziehungsweise ja, früher darüber informiert werden. Also hat mir gerade noch Little Dwarfo per Twitter mitgeteilt. Kann man auch bei denen auf der Webseite, könnt ihr das auch nachlesen. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne Karten gehabt und ich habe keine gekriegt. Verdammt. Das heißt aber, es ist also, ne, man musste die Hürde muss man ganz offensichtlich nicht nehmen. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich wüsste ganz gerne von euch, welches euer erstes Album des Lebens, das erste Album eures Lebens, so rum, das erste Album eures Lebens war und was die Geschichte dahinter ist. Und wir schalten zu Sven nach irgendwo in Sachsen-Anhalt. Wo bist denn du?
In Kemberg.
Wo ist das denn?
In Sachsen-Anhalt. Genau zwischen Berlin und Leipzig, an der Bundesstraße 2.
Ah, eine Autobahnabfahrt gibt's aber nicht, ne?
Das nee, die sind Dessau Ost.
Ah ja, okay, die kennt man wieder, ja, okay.
Jo,
Was war dein erstes Album und wann hast du es dir gekauft?
Mein allererstes Album liegt vor mir, das ist noch Eddie Grant. All the Hits oder Greatest Hits sind das.
Mhm.
Von 1987 oder so ist das Ding.
1987?
Ja.
Kommst du auch aus Sachsen-Anhalt? Also war das noch in der DDR, ja, wo du das gekauft hast?
Ja. Aber frag nicht, was das gekostet hat.
Was hat's gekostet?
120 Mark.
Ost,
ja.
Wie lange musste man für 120 Mark Ost arbeiten gehen? Weil ich komme aus dem Westen, ich habe keine Vergleichsgröße jetzt.
Na, da war ich ja noch Lehrling, da habe ich verdient, glaube ich, 105 Mark im Monat.
Ach du Scheiße.
Ja, als Lehrling ist das viel, das ist es ja.
Und wenn du ausgelernt hättest, wie viel hättest du da verdient?
500 vielleicht, 500, 600.
Also du hast einfach mal, also man kann sagen, dass du im Grunde musstest du schon ja als Lehrling mehrere Monate als Ausgelernter mindestens einen Monat ernsthaft sparen, bevor du...
Ja.
Krass.
Ja, das war reinweg Zufall gewesen, weil da war ich auf einer Baustelle, weil ich bin gelernter Fliesenleger.
Ja.
Und da war so ein Junge, das war bei dem zu Hause, irgendwie in der Küche ein paar Fliesen ran machen. Und da hat er irgendwie, haben wir uns über Musik unterhalten. Und ich war auf diesem Reggae-Trip. Und dann hatte er mir das mal angeboten. Er hätte einen Kumpel und der hat eine Eddie Grant-Platte. Und da war der auch gerade so, was weiß ich, mit Romancing the Stone und was war das noch? I Don't Wanna Dance.
Ja.
So immer im Radio mal ab und zu hören. Dann habe ich gesagt, ja, den nehme ich. Und dann hat er gesagt, naja, das ist aber eine Westplatte und die kostet ja ein bisschen mehr. Ja, sag ich, was willst du denn für haben? Naja, 120. Da habe ich mich erstmal dann so umgehört, wo ich so die Leute kannte. Und die haben gesagt, naja, wenn man es mal durch 7 rechnet ungefähr, bekommt man auf den Preis so, wie es drüben waren den halt im Westen.
Mhm.
Ja, und von daher...
Ja, waren glaube ich immer so zwischen 14,90 und 17,90 haben die gekostet.
Ja, und es hat ja auch damals keiner gewusst, was 2-3 Jahre später die Wende kam.
Ja klar, ja, aber gab es denn überhaupt Reggae in der DDR? Also gab es inländische Künstler?
Ja, Reggae-Künstler, ich glaube Leipzig. Aber frag mich jetzt nicht, wie die hießen. Da gab es in Leipzig mal eine Reggae-Truppe, noch zu DDR-Zeiten. Aber ich habe ja immer nur Westradio gehört.
Mhm.
Das ist es ja. Daher kannte ich das ja alles. Und ich kenne ja auch von Fritz die ganzen Vorgängerprogramme, die es gab.
Da gab es nur eins.
Welches denn? Radio for You?
Radio for You. Radio for You und wie hießen die der Brandenburger? Was, Radio Brandenburg war das, glaube ich, sogar, ne?
Nee, ja, das war auch Radio B. Was
Rock Radio
war
B, genau so hieß es, genau.
Zwischenprogramm vom 1.1.93 bis ab 1. März 93 gab es dann Fritz. Da gab es noch Radio davor, ein Radioprogramm, und zwar war das auf SFB2.
Ja.
SF Beat hieß das damals.
SF Beat. Und
SF Beat, ja. Und die Moderatorin war die Monika Dietel.
Die kenne ich gar nicht.
Ja,
aber da war ich auch noch in Köln. Also ich bin
ja, genau. Aber kannst du mal deinen Kollegen von Radio 1 fragen, den Matthias Hanselmann, der kennt die. Oder die Anja Kaspari.
Aha.
Ja, und dann habe ich mir mal auch diesen Datensender ranbekommen. BFBS.
British Forces Broadcasting Service. Ja, den haben wir in Köln auch gehabt.
Ja,
das war auch so mein bevorzugter Sender, weil die waren einfach wesentlich cooler als was so.
Genau, und da gab es diesen David Rodigan.
Rodigan's Rockers.
Ja, ja. Und
der kam immer nach Steve Mason, ne? Also ja, erst kam Steve Mason Experience und danach Rodigan's Rockers.
Ja, ja, und da habe ich mir eine Kupferantenne gebastelt für meinen Kassettenrekorder, der steht noch hier neben mir. Und die war so 4 Meter lang, damit ich überhaupt da mal ein bisschen normale Musik hören konnte. Ja, das war eben das.
Ja, jetzt hast du die Wahl. Electric Avenue oder Gimme Hope, Joanna?
Mach mal Electric Avenue.
Ist das, schon,
das ist so von dem Album, ja, ja. Das steht hier.
Ach, Gimme Hope, Joanna ist gar nicht von dem Album?
Nee, das ist vom 88. Ja, da gibt es bestimmt noch eine Greatest Hits, aber ich habe jetzt diese The Hits heißt das Ding, okay. Ja. The Killer at His Best steht da drauf.
The
ja.
Killer at His Best.
Ja, nee, das Rucksacklied hättest du ja nicht spielen brauchen. Das ist ja überspielt. Kennst du das? Ja.
Welches?
I Don't Wanna Dance.
Ja, ja, das ist tatsächlich überspielt.
Das ist irgendwie... Ja, das Rucksacklied, wer da mit dem Rucksack auf der einen Seite und der Gitarre auf der anderen Seite der Schulter von seiner Freundin da abhaut. Da
ach so, die Videos dazu kenne ich gar nicht.
Ja, musst du dir mal angucken. Da sitzt du auch mal in der Mitte auf so einem schwimmenden Floß und spielt dann dieses Gitarrensolo mit seiner E-Gitarre da. Das ist ganz interessant. Nee, das ist so... Ja, da hat sich da früher irgendwo mal so, wie soll ich sagen, eine Brücke, was man so mit dem Video verbindet oder mit der Musik, ja. Und da war das eben immer das Rucksacklied. Einerseits ein Seesack und auf der anderen Seite eben die E-Gitarre. Und dann ist er von seiner alten weggegangen da, von seiner Freundin, hat dann immer so ein I don't want to dance, ja.
Na gut, das hören wir trotzdem nicht. Nee, Electric Avenue von Eddie Grant. Ich danke für deinen Anruf, Sven.
Genau, ich danke dir auch.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
Es geht um die Geschichte hinter dem ersten Album eures Lebens und der Klaus Peter ist eigentlich Taxifahrer. Nee, der ist nicht eigentlich Taxifahrer, der ist Taxifahrer. Ja. Hat Radio gehört und hat sich gedacht, ich fahr mal ran und ruf an und du stehst in der Telefonzelle.
Stimmt, weil ich mein Handy nicht dabei habe.
Ach so, Handy vergessen, ich dachte, du hättest keins.
Aber ist egal, aber es gibt ja Telefonzellen, also es geht ja auch so.
Also ich bin total verblüfft, also ich wüsste jetzt aus dem Stand nicht, wo ich eine Telefonzelle finden würde, wenn ich eine suchte.
Ich habe eine gefunden, aber ich bin ja auch ortskundig geprüft. Ja,
stimmt,
also,
ja, ortskundig geprüft.
Ja. Ja, ja, also die Geschichte war ganz einfach so. Ich als 11, 12, 13-Jähriger habe ich mal so am Radio herumgespielt. Was bis dahin alles so im Radio lief in dieser Zeit damals, das war...
Wir müssen dazu sagen, du bist 60 Jahre alt.
59.
59, das war 1900, wie alt war das? Wie, wann war denn das?
52 und 60 werde ich noch im Laufe des Jahres.
Okay, 52, dann, das heißt, du hast dann so 1900, ja, Mitte der 60er Jahre.
Ja, genau, da habe ich dann irgendwann... das alles Klassik und Jodler und Zittermusik, das gab's alles, Jazz und so. Aber naja, irgendwann schalte ich das Radio ein und fummel so herum und da kommt plötzlich nur noch Krach heraus. Und dieser Krach, das war ein Live-Mitschnitt eines Beatles-Konzerts. Und das hat mich dermaßen begeistert, obwohl von Musik und Gesang und Schlagzeug oder dergleichen überhaupt nichts zu hören war oder nur ganz wenig. Das schwoll mal so ein bisschen zwischen dem ganzen Gekreische hindurch heraus und mich hat's begeistert. Ich bin dann losgegangen in den nächsten Tagen und habe irgendwo, wo ich es fand, damals gab es ja Plattenläden noch in diesem Sinne gar nicht. Das war irgendwie so eine Nebenabteilung der Rundfunkabteilungen. Und naja, er hatte eine und das war zufälligerweise She Loves You. Und mit dieser Platte denke ich im Nachhinein und alles, was ich darüber sonst noch weiß, war das die Platte, die die ganze Popmusik eigentlich angestoßen hat.
Die Popmusik insgesamt angestoßen hat?
Ja. Ich meine, es gab Elvis, es gab all diese anderen Rock'n'Roller und Jazz und Blues und alles, was es gab. Aber ich denke, diese Single, die hat dann weltweit die Popularität dieser Musik so weit hochgehoben, dass da war es nicht mehr aufzuhalten.
Bist du bei den Beatles geblieben?
Nein, keineswegs. Keineswegs. Ich höre heute sehr viel Jazz, Klassik. Aber eben auch noch Rock, elektronisch, sehr vieles.
Was zum Beispiel? Weil elektronisches haben wir heute gar nicht gehört.
Also ich hatte gestern gerade noch von Tangerine Dream, eine Platte in der Hand, und zwar diese Rubicon.
Das war auch noch so teilelektronisch, ne? Die haben auch teilweise noch ganz normale Instrumente gespielt und so, ne?
Das mitunter auch, ja, aber Tangerine Dream hat hauptsächlich Elektronik eingesetzt. Das war eher Klaus Schulze, der viel mit Instrumenten noch gearbeitet hat. Oder Popol Vuh. Sowas habe ich auch gehört, ja. Und ich habe auch einmal eine Platte besessen, die hieß, ob die Gruppe so hieß oder ob die Platte so hieß, weiß ich gar nicht, aber White Noise, nie wieder gehört.
White Noise.
Habe ich nie gehört. Ich glaube, die Gruppe nannte sich so.
Habe ich auch noch nie gehört.
Ja, also ich habe eine Platte mal irgendwann von denen in den Händen gehabt und habe das ist zu Hause bei mir damals, als ich auszog, bei meinen Eltern verschollen und ja, ich habe nur noch den Namen im Kopf.
Dann hören wir jetzt die Beatles, die kennen wir wenigstens.
Nein, aber bitte nicht Schilasio.
Warum nicht?
Weil sie sich sehr entwickelt haben und ich denke, ein Höhepunkt.
Ach je, das hättest du aber dem Kollegen sagen müssen, dass es nicht Schilafsi sein soll. Sag mal, was du lieber hören wollen würdest. Vielleicht kriegen wir es auf die Schnelle noch rausgezogen.
Tomorrow Never Knows.
Tomorrow Never Knows. Haben wir das? Philipp hört mich nicht.
Der Einbeinige.
Einbeiniger. haben wir Tomorrow Never Knows von den Beatles da? Er guckt nach. Ja, jetzt müssen wir irgendwie die Zeit mit Gelaber überbrücken. Oh. Warum? Aber was ist das Besondere dann an Tomorrow Never Knows?
Das ist eine der interessantesten Musiken aus dieser Zeit überhaupt.
Aber was ist daran so interessant? Also weil Beatles sind ja dann doch eher so Pop.
Ja, also da müssten wir jetzt über Musik reden. Musik, ich höre Musik.
Ja.
Und definieren ist nicht meine Sache. Also ich kann wohl einiges dazu sagen. Aber in diesem Sinne jetzt zu definieren, warum Tomorrow Never Knows so unglaublich gut ist, weiß ich nicht. Aber Musik, die man wirklich versteht, der muss man zuhören.
Ja.
Und nur durch das Zuhören ist es möglich, das zu verstehen.
Okay.
Das ist vielleicht eher ein geistiger Akt als
Kollege einfach. Kollege sagt, haben wir leider nicht in der Datenbank, ist vermutlich zu abgefreakt.
Ah ja, dann.
Und das klang gerade auch ein bisschen so, ja, total anders. Dann hören wir jetzt doch She Loves You,
ja,
die Platte, mit der alles angefangen hat. Ist
alles
ja kurz,
klar.
Die zwei Minuten, die gehen wir auch noch rund.
Dann setze ich mich wieder ins Auto.
Und setz dich ins Auto. Klaus-Peter, ich danke für deinen Anruf.
Ja, keine Supersache.
Tschüss. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. The Beatles, She Loves You. Auch so eine Band, die ich früher total schlimm fand und die ich kürzlich erst neu entdeckt habe. Und dachte, boah, die haben ja richtig gute Musik fabriziert. Das ist irgendwie ganz komisch bei mir. Also irgendwie ist meine Musikentwicklung, verläuft rückwärts. Irgendwann komme ich dann bei Buddy Holly an oder sowas in der Richtung. Wir reden über die Geschichten hinter den ersten Alben eurer Leben. Hallo Uwe.
Hi.
Uwe, jetzt kommen wir endlich mal zu ein bisschen Rock'n'Roll.
Ach, nach einer Stunde Wartezeit, cool. Super.
Ja, ich dachte mir, hoffentlich legt er nicht auf, weil die Nummer will ich unbedingt noch spielen. Die finde ich nämlich auch ziemlich cool.
Ja.
Was war das erste Album deines Lebens?
Album, was ich gekauft habe, war so wie vom Lehrlingsgeld. Allerdings, ich habe 76 angefangen zu lernen. Da gab es am Alex so einen Laden, wie sich Eterna hieß der, glaube ich, oder Amiga, wo man auch so diese ersten Westschallplatten aber noch für 16 Mark und 10 kaufen konnte. Das war Deep Purple, für den man nicht täusche.
Deep Purple hast du dir geholt?
Ja.
Gibt es eine Geschichte dazu oder war es dir egal, Hauptsache irgendeine Platte mit Rock'n'Roll aus Amerika?
Ja, das war eher die Geschichte. Also die Geschichte folgende, zu Hause mit den Eltern Musiksendungen gucken, wir DDR-Fernsehen gucken und wünscht dir was und wie sich war jetzt hier mit alle die ganzen Ostschlager und irgendwann hatte ich von den Schlagern sowas von die Schnauze voll, da bin ich heute noch nie ranzukriegen. Und da war ich dann froh, oh, die Purple gab's, das war auch keine große Schlange. Zack, die letzte oder vorletzte und dann habe ich zugeschlagen wie blöd. So bin ich zu dieser Musik gekommen. Während der Schulzeit hatte man die auch schon, aber die Schallplatten waren ja unerschwinglich und wie der Kollege vor mir schon sagte, diese 120 Mark oder sowas, ja, hat er bezahlt hat für so eine Schallplatte, ja, die konnte ich mal schnell gar nicht leisten. Ne?
Bist du denn dann auch eher zwangsläufig zum Deep Purple Fan geworden, weil du nichts anderes hattest?
Nein, das bin ich nicht, aber auf jeden Fall bei der Rock'n'Roller, bei der Rockschiene, wie Sigurd Black Sabbath und Slade und T-Rex und Gary Glitter und alles, was so ein bisschen Rhythmus hatte und ein bisschen, also anders als Schlager war. Und da bin ich dann hängen geblieben. Und das mag ich heute immer noch, weil diese alten Oldies aus den 70ern, die haben meine Jugend geprägt, mehr oder weniger.
Und kannst du mit neuer Musik was anfangen?
Ja, kann ich schon. Was ich da ganz gerne höre, ist neue Tour Unlimited. Ich bin nur so Techno-Musik, aber eben nicht stundenlang. Mal so 10, 20 Minuten, dann wieder was anderes. Für das Auto, ich bin viel in Deutschland unterwegs mit dem Auto. Ich habe da auf meinem Stick 600 Titel, da geht von Oper bis Operette, dann auch ein bisschen Peter Fox und Nina Hagen und bis ich weiß, alles durch die Bank weg, aber nie viel, so 5-6 Titel, das eben so eine schöne Abwechslung beim Musikhören ist. Sonst wird es ja nur geprägt und dann wird es ja nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ne? Hm. Also nicht auf eine Richtung geschoben.
Dann hören wir mal in eine Richtung rein, nämlich was sehr, sehr Altes. Was ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals im Radio gehört habe.
Den, der lief oft früher.
Echt?
Mir fiel im Nachhinein noch ein Titel ein, weil so der Lieblingssong meiner Zeit ist, das ist von den Eagles, Hotel California, das ist auch ein Bowler, ne?
Den habe ich immer gehasst. Wieder,
ehrlich? Ja. Och nee. Also für mich war die Musik, die die damals gemacht haben, die haben da alle noch Herzblut in ihre Instrumente gelegt. Ich kann mir das so richtig vorstellen, blutige Finger, gucken vom Gitarre spielen oder weiß ich was, Schweiß. Ja, heute setzt sich ein Typ hin, hämmert elektronisch 68.000 Instrumenten, was er ja gut macht, ja. Aber das Feeling für Musik ist nicht mehr das, was das früher war, meine Meinung. Gerade diese Rockmusik und so weiter. Ne?
Früher war alles besser und dein Telefon auch.
Das knistert nämlich.
Dein Telefon knistert gerade so schlimm, dass ich dich jetzt rausschmeiße und einfach T-Rex und 20th Century Boy spiele.
Mach das. Schönen
Danke für deinen Anruf, Uwe. Tschüss. Tschüss. 20th Century Boy und T-Rex hießen die damals. Ich glaube, man nennt das Glamrock. Das war dann zwischenzeitlich auch nochmal ein bisschen moderner. Ich glaube, irgendwann so vor 6-8 Jahren kam da nochmal so eine Welle. Oder ist das auch schon wieder länger her? Man verliert ja auch völlig den Überblick, so viel wie neues Zeug erscheint. Denkt man ja immer, also mir geht's jedenfalls so, ich habe dann oft so Lieder, die vielleicht 2-3 Jahre alt sind, wo ich denke, oh, was ist 10 Jahre alt oder so. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass eh nur noch Coverversionen auf den Markt kommen. Guten Abend, André.
Hallo.
André, was war dein erstes Album?
Mein erstes Album war eigentlich Best of Hip-Hop. Es war eigentlich
Best of Hip-Hop?
Ja, 1995 oder so.
Das ist so ein bisschen, wie sich bei Abstimmungen enthalten. Ne? So bloß keine Haltung, ich kaufe mir einen Sampler. Also,
ja,
ist praktisch.
Das waren eigentlich so ein paar Stücke, die mir ganz gut gefallen haben, 1995. Und da war eins dabei, was mir eigentlich ausnehmend gut gefallen hatte und das Video auch. Das war Busta Rhymes und zwar mit Give Me Some More. Ich habe mir jetzt auch die CD, das Best of, das Barry Best of nochmal nachgekauft jetzt. Und ich finde es schade, dass man solche Dinger nicht mehr auf Menü findet oder so. Dass dann alles schon vergriffen ist. Aber
ach so, ja gut, weil es vergriffen ist. Ich dachte, das würde gar nicht mehr hergestellt, aber das doch schon, ne?
Naja, und was auch wirklich nicht mehr, also was auch dann richtig teuer gehandelt wird, sind so wirklich am Anfang 90er Jahre so Hip-Hop-Alben von Ami-Sachen. Das ist dann richtig teuer, wenn man da mal nachguckt. Ist aber ja, nicht das, was ich sagen wollte, ist so, naja, Vinyl ist ja auch schwer, wenn man das immer mit rumschleppen muss. Man nimmt sich auch dann CDs, weil die, ach, sehr egal. Hier, ja, wolltest du noch was fragen? Nee, und als ich mir das Album gekauft hatte,
ja,
hatte mir dann mein Musikhändler gesagt, ja, du stehst doch an Hip-Hop, ne? Klar, und da hat er mir halt mal so ein paar Tapes überspielt von seinen alten Schallplatten. Die ja natürlich nicht mehr hergibt, weil das wirklich echte Schätze sind und deshalb höre ich das gerne. Ja, ich hätte eigentlich auch gerne ein anderes gehört, aber das habt ihr garantiert nicht da. Ja.
Wieso, was hättest du gerne gehört?
APG Crew mit Too Hard to Handle.
Oh, das habe ich noch nie gehört.
No, aber guck,
also kann sein, dass ich mal gehört habe, aber man erinnert sich dann ja auch nie so an die Titel.
Naja, es war 1991 oder so, ist egal, aber das muss man sich wirklich mal anhören. Also wenn man auf sowas steht, ja, dann sollte man mal APG Crew hören. Also APG auf Deutsch. Und dann egal.
Egal. Du bist beim Hip-Hop geblieben?
Nicht direkt. Nee, ich höre viel Techno oder gehe auch manchmal so auf Hardtech-Partys in der Tschechei oder ja, ich höre mir auch mal ganz Thrash-Metal oder Speed-Metal an. Sowas. Ja, schnelles hier Foo Fighters oder was. Ja, sowas in der Richtung halt.
Aber nichts Elektronisches.
Doch, Elektro. Auch. Ich habe mir jetzt zum Beispiel
Elektro, das finde ich übrigens ganz interessant. Zu meiner Zeit, als ich jung war, da gab es Elektro. Da gab es ein Genre, das hieß Elektro. Das ist was völlig anderes als das, was heutzutage als Elektro bezeichnet wird. Da bin ich immer total verwirrt. Weil ich immer so, hey, cool, so Cash on Delivery und so Zeug, ne? Nee. Das ist irgendwie ganz komisch.
Also heutzutage weiß ich nicht, ob die Sterne, kennst du das?
Bitte?
Die Sterne, kennst du das?
Die Sterne?
Würdest du das als Elektro bezeichnen?
Nee, das ist doch Pop.
Findest du das Pop? Also ja, ich hab's mal ein bisschen schneller laufen lassen auf der Platte.
Ja gut, aber
und dann,
so, ist es ja nicht, so ist es ja nicht gemeint. Also nur weil man es schneller laufen lässt, wird es nicht automatisch Elektro. Ich muss ein bisschen, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich will auf jeden Fall noch mit Jan reden und der soll auch noch sein Lied kriegen. Darum grätsche ich dir jetzt rein.
No.
Und wir spielen Busta Rhymes.
No, genau, ich spiele einfach Busta.
Ich danke für deinen Anruf.
Alles klar.
Ciao, André.
Tschüss. Yeah.
As a shorty playing in the front yard of the crib, fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah.
I see.
So then they said, oh, so that means you're gonna switch it on them. I said, yeah, flip mode. Flip mode is the great.
Everybody spread love.
Give me some more.
If you wanna let me hear you say,
give me some more.
Busta Rhymes. Und schnell war es zu Ende. Und das letzte Wort, das erteile ich Jan. Hallo Jan.
Ja, hallo.
Jetzt haben wir gar nicht genug Zeit, um über das zu reden, worüber du eigentlich reden willst wahrscheinlich, ne?
Ja, kann sein. Zu spät.
Zu spät, genau. Dein erstes Album.
Ja. Mein erstes Album war Ensemble, also da waren mehrere Bands drauf und das hieß Die anderen Bands.
Die anderen Bands ist eine DDR-Geschichte, ne?
Eine Amiga-Geschichte, ja.
Was genau bezeichnen die als andere Bands?
Das waren die Anfänge der ostdeutschen Punkmusik, also nicht so Punk im Sinne von Slime und sowas, was im Westdeutschland lief, sondern das war mehr so, ich sag mal, ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Mhm. Also da war Feeling B, Sando, Jade, ja. Die Art.
Wie kam es, dass sowas überhaupt auf Platte gepresst wurde? Weil die DDR, also die Führung war doch sehr verspannt diesen Bands gegenüber, oder?
Ja, genau. Und das war auch der Anfang, dass überhaupt mal so eine Platte rauskam. Ich weiß gar nicht, woher ich das wusste. Und dann bin ich mit meiner Mutter nach Stralsund gefahren und da haben wir die gekauft. Also das war echt geil. Das war ein geiler Tag.
Wie, du bist nach Stralsund gefahren? Wo hast du damals gewohnt?
In Lippnitz, Kammgarten.
Achso, okay. Ich dachte, du kämst hier irgendwie aus der Gegend Berlin irgendwas.
Nee, ich bin mit dem LKW unterwegs und wenn ich hier langfahre, höre ich immer. Ne? Ja. Und ich wollte gerne eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das da habt, geht zurück in dein Buch.
Nee, haben wir leider nicht hier. Also von den anderen Bands haben wir total wenig in der Datenbank. Das ist zu alt. Also da war bei uns dann, ne? Also das ist was wir in der Datenbank haben, sind die Sachen, die hier tagsüber laufen oder gelaufen sind in der Vergangenheit. Und Feeling B und so Zeugs, das war schon eher was für den Abend, wo die Kollegen, die Platten hier drehen, dann ihre eigenen Platten immer mitbringen.
Ja, das heißt, dann alternativ.
Ich kann dir anbieten, Feeling B, Mix mir einen Drink oder Artig, eins von beiden.
Artig,
ja. Oder? Ja?
Ja,
das freut mich. Also da hätte ich das, also ich hätte eigentlich habe ich ja, ich habe noch überlegt, ob ich dir sage, dass ich leider nur Feeling B und Artie.
Nein, ich habe die Platte auch gehabt. Das war Notausgangsschild, also praktisch als Cover.
Ja.
Und das waren glaube ich damals diese Feeling B und jetzt sind die Rammstein, ne?
Ja, so ähnlich kann man das sagen, die Vorgänger von Rammstein. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort gewesen, mein Lieber. Ein schönes Schlusswort und eine schöne letzte Platte.
Jawohl.
Ich danke für deinen Anruf.
Jo, ich
gute
auch.
Nacht, ciao. Tschüss. Das war der Blue Moon. Morgen gibt's wieder einen Blue Moon und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am Dienstag im Blue Moon. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ein Podcast von fritz.de.